Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany, wo ich auch heute mit Stefan Brink zusammen. Hallo Stefan.
Hi, grüß dich Nico.
Ja, in bewährtem Duett einige spannende Themen habe. Ja, heute haben wir Datenschutz pur, nicht, wenn ich das richtig sehe.
Ja, sieht so aus, Nico. Wir müssen bald mal wieder ein reines Informationsfreiheitsthema aufmachen, aber heute tatsächlich Datenschutz bis zum Abwinken.
Datenschutz pur und es geht heute um eine ganze Reihe von Allianzen. Allianz ist ja eigentlich auch etwas, was die Europäer und die US-Amerikaner verbindet, aber da rumpelt es ja, wie wir alle genau wissen und verfolgen, zurzeit ganz heftig. Und dich hat man gefragt beim Handelsblatt, ob die Verwerfungen, die da zurzeit zu beobachten sind, ob die vielleicht zu Schrems 95 führen können. Also dazu führen können, dass der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, der ja erstmal wieder Ruhe im Karton gebracht hat und bisher auch nicht zu Verfahren geführt hat, die das in Frage stellen, ob dieser Angemessenheitsbeschluss mittlerweile auch schon wieder fast 2 Jahre alt, Juli 2023, ob der in Gefahr ist.
Ja, und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Wir hatten uns ja in der letzten Folge auch damit befasst, wie Trump beziehungsweise sein Exekutor Elon Musk sich über US-amerikanische Behörden hermacht mit DOGE und dort dafür sorgt, dass sozusagen Bürokratie abgebaut wird. Trump hat sich außerdem, auch da ist Musk ein Einflüsterer, ist schon sehr deutlich gegen den Digital Services Act, DSA, gewendet und gesagt, dass ihm das nicht gepasst, dass die US-amerikanischen Plattformen in Europa reguliert werden. Deswegen ist die Idee schon naheliegend, dass Trump sich über diesen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission von 2023 hermachen könnte, zumal der auf relativ dünnen Füßchen steht. Der ist ja umgesetzt worden damals von US-Präsident Joe Biden mit einer Executive Order. Das heißt, Biden hatte unter anderem angeordnet, dass der oder die US-Geheimdienste, wenn sie auf Daten von Europäern zugreifen, sich mal etwas zurückhalten sollen und das nur dann dürfen, wenn es notwendig und verhältnismäßig ist. Also eine wirklich doch erhebliche Bewegung der US-Administration in Richtung auf die Forderung der EU-Kommission, doch jetzt mal die Geheimdienste etwas zu bändigen. Und da kann man natürlich schon auf die Idee kommen, dass Donald Trump, der sich ja schon am ersten Tag seiner Inauguration dran gesetzt hat, lauter eigene Beschlüsse auf den Weg zu bringen, präsidentielle Beschlüsse auf den Weg zu bringen, dass er auch diese Executive Order von Biden kippt. Das kann schon sein. Und er hat zusätzlich auch angekündigt, dass bis Ende März alle sicherheitspolitischen Entscheidungen von Biden überprüft werden. Und dazu könnte auch das Datenschutzabkommen der EU zählen. Und das Unangenehme daran ist, das kann Trump ganz alleine machen. Da braucht er nicht das Parlament. Nämlich dieses Framework zwischen Europa und USA ist eben nicht durch Parlamentsgesetz umgesetzt worden, sondern nur durch Executive Order. Und da Trump unberechenbar ist, kann es durchaus sein, dass er auch dieses Abkommen als Eingriff in die US-amerikanische Souveränität einordnet und ja schlicht und ergreifend den Boden entzieht. Es gibt auch schon erste Schritte, die sehr genau beobachtet wurden. Zur Umsetzung dieses Frameworks gibt es ein unaussprechliches Board, Privacy and Civil Liberties Oversight Board, PCLOB, das eben gebraucht wird, um Beschwerden von Europäern auch in Bezug auf die Datenausforschung durch US-Geheimdienste bearbeiten zu können. Da hat er schon dafür gesorgt, dass dieses Board nicht mehr vollständig besetzt ist und hat auch schon die EU-Kommission aufs Tablett gerufen, wonach geprüft wird, ob das Abkommen, also der Angemessenheitsbeschluss, überhaupt noch wirksam ist. Also da kann man sich schon Gedanken machen. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Schritte von Trump, ob er insbesondere die Executive Order von Biden kippt. Und das hätte natürlich mal wieder massive Folgen auch für die europäische und deutsche Datenwirtschaft. Die ganzen schönen Helferlein, die Cloud-Dienste, amerikanische Anbieter von AWS über Microsoft bis Google, wären dann eben nur noch wieder auf Basis von Standard-Datenschutzklauseln Standardvertragsklauseln einsetzbar und dann wird es wieder eng. Und insofern, nicht nur der Europäische Gerichtshof wird sich demnächst um dieses Abkommen kümmern, wiederum auf Beschwerde von Herrn Schrems, sondern auch möglicherweise die Amerikaner oder jedenfalls Trump wird da eine wesentliche Rolle spielen. Die Kommission ist jedenfalls auf dem Kiviv.
Vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt diesen ganzen Mechanismus, und wie du beschrieben hast, nicht so genau kennen, der ist ja ein bisschen kompliziert. Also, dass die Daten in die USA übertragen werden dürfen, beruht auf einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission. Das ist so vorgesehen in der DSGVO, dieser Mechanismus. Dieser Angemessenheitsbeschluss, das ist die Feststellung der Europäischen Kommission, dass das Datenschutzniveau in den USA, wie der Name schon sagt, angemessen und also jedenfalls strukturell vergleichbar ist mit Europa. Und damit das so ist, musste jeweils, das ist ja der dritte Angemessenheitsbeschluss, den wir jetzt hier schon haben, in den letzten 20 Jahren, musste sich die EU vergewissern, dass, ja, also insbesondere da doch ein gewisser Schutz ist der Daten vor jetzt unkontrolliertem Zugriff der amerikanischen Geheimdienste. Und diese Sicherheit erhielt die EU dadurch, dass da gewisse Regularien, also gewisse Kontrollregularien in Kraft gesetzt worden sind in Amerika. Und da, jetzt sind wir bei der Executive Order von Biden. Das ist auf dem Erlassweg, würde man vielleicht, oder Verordnungsweg, dort in Kraft gesetzt worden. Und da ist jetzt halt die Frage, ob, ja, da gibt es jetzt eigentlich zwei Dinge. Theoretisch sicherlich könnte die neue amerikanische Regierung diese Executive Order zurücknehmen. Das ist das eine. Aber das andere, was ja offensichtlich, wo es für das Anzeichen gibt, dass das passieren könnte oder möglicherweise schon im Gang ist, ist, dass sie einfach nicht mehr lebt. Also sprich, dass das, was dort verfügt worden ist, wie es sein soll mit der Kontrolle, dass das einfach etwa durch den Personalabbau, der da betrieben wird, dann nicht mehr umgesetzt wird. Bleibt abzuwarten. Ich habe heute gerade ein Interview gehabt oder bin interviewt worden von dem Kollegen Rohrlich, der eine YouTube-Reihe hat, wo er sich immer mit Datenschützern unterhält. Heute hatte ich das Vergnügen, schon zum zweiten Mal mit ihm zu sprechen. Und dann hat er mich gefragt irgendwie, wir haben gesprochen eigentlich über die praktischen Erfahrungen, die man mit den Datenschutzbehörden so hat. Und als ein Beispiel, wo Dinge im Argen liegen, hatte ich dort das Beispiel, also Schrems 1, 2 und weiß nicht was, die vielen Papiere der Datenschutzbehörden, die es seinerzeit gab, die also solange es diese Angemessenheitsbeschlüsse nicht wirksam gab, für höchst bedenklich hielt, amerikanische Dienstleister einzusetzen, mangels eines Angemessenheitsbeschlusses. Die vielen Papiere, die es gab, und andererseits die Beobachtung, dass es eigentlich, also mir ist jedenfalls kein einziger Fall bekannt geworden, wo mal eine Datenschutzbehörde eingeschritten ist gegen ein deutsches Unternehmen, das sich also genau so verhalten hat, wie es laut den Papieren sich nicht verhalten durfte. Also jetzt sind wir natürlich sehr im Hypothetischen, aber deswegen bleiben wir vielleicht mal eher in der Vergangenheit. Bin nur ich das, der diese Fälle nicht kennt, wo mal auch tatsächlich Konsequenzen gezogen worden sind und mal einem Unternehmen untersagt worden ist, einen Dienstleister zu benutzen, weil er in Amerika sitzt?
Ja, das wurde sozusagen durch die Vordertür wurde es nicht gemacht. Das hängt damit zusammen, dass die Aufsichtsbehörden letztlich von den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs auch überfordert waren. Seit Safe Harbor und dann seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Privacy Shield, ja, waren die Aufsichtsbehörden doch sehr in die Defensive gedrängt, vom Europäischen Gerichtshof aufgefordert, jetzt endlich mal zu agieren. Und umgekehrt war allen klar, wenn jetzt die Aufsichtsbehörden anfangen, Microsoft oder Google aus dem europäischen Markt rauszudrängen, das gibt einen nicht nur hohen wirtschaftlichen Schaden, sondern auch einen enormen Gegenwind. Und das hat sich offiziell keiner getraut. Es ist inoffiziell einiges gemacht worden, zum Beispiel bei Ausschreibungen hat man immer wieder versucht, US-amerikanische Anbieter auszusondern, auszusortieren aus der Ausschreibung mit der Argumentation, ihr erfüllt ja gar nicht die Voraussetzungen, weil ihr eure Leistung gar nicht datenschutzkonform anbieten könnt, weil die Datentransfers nicht klappen. Ja? Durch die Hintertür wurde da also schon das ein oder andere versucht. Zum anderen war auch in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Datentransfers in die USA immer ein relevanter Gesichtspunkt. Ich weiß noch, als ich in Baden-Württemberg die Aufsichtsbehörde leitete und wir mit den Schulen gesprochen haben über den Einsatz von Videokonferenzsystemen, und da kam natürlich auch Zoom und Microsoft vor, da sind auch sehr viele tatsächlich auch von Eltern auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, nee, US-amerikanische Anbieter wollen wir nicht, das ist ja alles nicht sicher. Und am Ende sitzen uns irgendwelche US-Behörden in den Schulzimmern drin. Also das war ein gängiges Argument auch von Bürgerinnen und Bürgern. Was dann am Ende, jedenfalls in Baden-Württemberg, als wir eine Lösung gefunden hatten, so aussah, dass wir als Aufsichtsbehörde links und rechts gleichzeitig überholt wurden. Dass nämlich die Bürgerinnen und Bürger zum Teil gesagt haben, ihr seid nicht hart genug, ihr müsst zubeißen und die Amerikaner vom Markt vertreiben. Und wir aber der Auffassung waren, dass es rechtlich durchaus möglich war. Auch mit entsprechenden Einhegungen und Voraussetzungen, die US-amerikanischen Dienstleister weiter zu nutzen. Also schwieriges Thema für die Aufsichtsbehörden. Ich stimme dir zu, da hat niemand einen gerichtlich überprüfbaren Beschluss losgelassen, keine Anordnung getroffen, wonach ein bestimmter US-Dienstleister nicht eingesetzt werden durfte. Es war auch allen Aufsichtsbehörden klar, wenn so eine Anordnung gemacht wird, das geht vor Gericht und das wird einen über Monate und Jahre hinweg beschäftigen.
Genau das war meine Antwort auch, dass ich den Eindruck hatte, man habe solche Verfahren nicht führen, also Gerichtsverfahren, die dann passiert werden. Man habe die gescheut und dann doch lieber Papiere geschrieben.
Wie sehr, lieber Nico, die Aufsichtsbehörden froh waren über den aktuellen Angemessenheitsbeschluss der Kommission, kann man schon daran erkennen, dass die Argumente, die der Europäische Gerichtshof gegen das Privacy Shield ins Feld geführt hat, natürlich auch bei den sogenannten Standarddatenschutzklauseln hätten mit überprüft werden müssen. Es ist nicht so wahnsinnig plausibel, dass ein Angemessenheitsbeschluss unwirksam ist, gleichzeitig aber man über den anderen Transfermechanismus, Standarddatenschutzklauseln, weiterkommt. Nämlich natürlich müsste man dort auch überprüfen, wie sieht's denn faktisch aus? Wer greift denn auf die Daten zu? Wie aktiv sind denn die zum Beispiel Geheimdienste im Zielstaat? Und dass man da im Rahmen der Prüfung des Angemessenheitsbeschlusses zu anderen Ergebnissen kommt als bei den Datenschutzklauseln, ist nicht so wahnsinnig plausibel. Ja, da würde ich schon sagen, müsste eigentlich Hand in Hand gehen. Das haben aber die Aufsichtsbehörden nie in Frage gestellt. Also sie haben immer gesagt, nein, geht mal schön über die Datenschutzklauseln, das geht dann schon irgendwie. Auch das, also schwieriges Terrain, sollte das neue Framework scheitern an Trump oder am Europäischen Gerichtshof, werden sich alle wieder auf die Datenschutzklauseln stürzen. Aber ich glaube, wenn man das sich realistischer anschauen würde, ist das kein echter Ausweg. Und dann sieht man die Größe und die Breite der Problematik in voller Schönheit.
Wir wollen heute über Allianzen sprechen und eine gewisse Allianzen zeichnen sich ab bei dem Dauerthema Zuständigkeiten für den Datenschutz in der Aufsicht. Im Bereich Wirtschaft, da gibt es ja immer mal wieder die Diskussion, ob das denn nicht besser beim Bund, bei der Bundesdatenschutzbeauftragten aufgehoben wäre, Einheitlichkeit, oder ob es alles so bleiben soll, wie es ist. In den letzten Tagen haben wir beim Deutschen Anwaltverein diskutiert, einen Referentenentwurf, den es jetzt gibt, zum Data Act Durchführungsgesetz. Da gibt es einigen Regelungsbedarf, genauso wie es das ja beim AI Act der Fall ist, wo es auch einen Entwurf eines Durchführungsgesetzes gibt. Also auf jeden Fall muss bestimmt werden, welche Behörden für die Überwachung und den Vollzug des Data Acts in Deutschland zuständig sind. Und dann gibt es, ist zu finden in dem, jetzt konkret in dem Data Act Durchführungsgesetz, auch noch eine ganze Fülle von Bestimmungen zu den Ermittlungsbefugnissen der Bundesnetzagentur, sollte ich an dieser Stelle sagen, die zentrale Behörde werden soll. Und Stefan, eine Vorschrift, die uns jetzt besonders interessiert.
Ja, vielleicht auch da nochmal gerade zwei Worte zu den Grundlagen, was im Data Act eigentlich drinsteht, der jetzt durch dieses Durchführungsgesetz ausgestaltet werden soll. Beim Data Act geht es um das sogenannte Datenteilen. Wir sind umgeben von einem Internet der Dinge, Internet of Things. Und überall fallen Daten an, ob wir Auto fahren oder Zeitung lesen oder was weiß ich, miteinander kommunizieren auf Social Media. Und die EU hat sich im Rahmen ihrer Digital- und Datenrechtsaktsgesetzgebung vorgenommen, einen funktionierenden EU-Binnenmarkt für Daten zu schaffen und will deswegen dafür sorgen, dass die immer häufiger anfallenden Daten fair verteilt werden. Es geht um die faire Verteilung des Datenwertes vernetzter Produkte. Wer soll unter welchen Bedingungen, auf welcher Grundlage berechtigt sein, die Produktdaten zu nutzen? Und das haben sie schön geregelt im Data Act, von dem bis heute keiner weiß, ob der jemals zum Fliegen kommt oder ob das eher eine im Abseits oder im Schatten stehende Regulierung ist. Jedenfalls, sie muss in Anführungszeichen umgesetzt werden, genau wie du sagtest, Nico. Es muss jedenfalls national geregelt werden. Wer macht denn die Aufsicht und welche Befugnisse hat denn wer? Und dann sind wir genau beim Thema dieses Referentenentwurfs, der sagt, das soll mal schön die Bundesnetzagentur machen.
Und dann gibt es die seinerzeit viel kritisierte Regelung im Data Act, die eigentlich gar keine Regelung ist, wo es dann einfach nur heißt, der Datenschutz bleibt unberührt, so dass man beim Data Act, der ja für personenbezogene Daten und für Daten ohne Personenbezug gleichermaßen gilt, die doch bemerkenswerte und schwierige Konstellation, dass der Data Act zum Datenteilen, wie das dann immer so ein bisschen euphemistisch heißt, also zur Weitergabe von Daten, nicht nur motivieren, sondern in bestimmten Fällen auch Unternehmen verpflichten soll. Dann, also das ist sozusagen nach links geblinkt. Aber gleichzeitig, da das Gesetz, der Data Act ja nicht unterscheidet zwischen Personenbezug und ohne Personenbezug, muss auch wieder nach rechts geblinkt werden, weil der Datenschutz soll ja unberührt bleiben. Das heißt, es soll auch wieder nicht alles hemmungs- und zügellos geteilt werden. Also wie sich das jetzt das linke Blinklicht zum rechten Blinklicht verhält, bleibt im gesamten Data Act offen. Insbesondere gibt es auch nicht die eigentlich naheliegende Formulierung, dass unter bestimmten Voraussetzungen das Teilen nach den Bestimmungen des Data Acts dann auch wiederum eine Rechtsgrundlage ist für nach Artikel 6 zur Weitergabe von Daten. Das wäre wohl vernünftig gewesen, aber dann hätte man erstens Farbe bekennen müssen, wo also dann das linke Blinklicht, also Datenteilen Vorrang vom rechten Blinklicht hat. Diese Farbe wollte man nicht bekennen. Und dann hatte man diese geradezu, also ich würde mal sagen, ich empfinde so hysterische Angst und Sorge, dass wenn man irgendwo anfängt, Schlupflöcher in die DSGVO zu bauen, dass man damit doch das Werk, auf das man so stolz war, ins Rutschen bringen könnte. Und so haben wir dann jetzt die kuriose Konstellation, dass es jetzt natürlich auch wiederum einen Watchdog geben muss, der schauen muss, dass man es mit dem Datenteil nicht übertreibt. Und wer soll in Deutschland der Watchdog sein? Nicht die Bundesnetzagentur soll jetzt wiederum gucken, dass auch beim Datenschutz alles, oder dass beim Datenteilen auch alles mit datenschutzrechtlich guten Dingen zugeht, sondern die Bundesdatenschutzbeauftragte.
So ist es. Und sie wird praktisch von der Bundesnetzagentur, die Herr im Ring ist, Huckepack genommen. Die Bundesbeauftragte arbeitet mit der Bundesnetzagentur vertrauensvoll zusammen und sehr kooperativ. Nach außen tritt aber nur die Bundesnetzagentur auf. Und dann gibt's eine wirklich spannende Vorschrift, die...
Darf ich kurz noch eins reinwerfen, Stefan? Es gibt ja sogar im Data Act selbst eine Bestimmung, da hat Wünschelbau in einer Anmerkung aus Hamburg gerade darauf hingewiesen, im Data Act selbst gibt es eine Regelung, die wiederum zur Zuständigkeit der Datenschutzbehörden, Artikel 37 Absatz 5, wo es heißt, also, dass es mit dem Datenschutz alles mit rechten Dingen zugeht, das sei die Aufgabe der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden.
Ja, da konnte man auch drauf kommen. Das ist nicht so das überraschend.
So ähnlich wie unberührt, genau, ja.
Ja, genau.
So, jetzt ist die Frage, welche Behörden meint denn der Data Act dann wohl?
Der Data Act hat da gar nichts zu meinen, sondern wie die Aufsicht in den Mitgliedstaaten geregelt wird, das bestimmen die Mitgliedstaaten. Und das ist keine Aufgabe der EU. Darauf haben natürlich in föderalen Staaten wie Deutschland oder Belgien auch immer die Regionen großen Wert gelegt, dass die EU jetzt uns nicht reinregiert und uns den Föderalismus kaputt macht. Was jetzt im Referentenentwurf passiert, ist aber hochinteressant und möglicherweise auch eine Blaupause für zukünftige Entscheidungen im Datenschutzbereich. Was sagt nämlich dieser Referentenentwurf? Er sagt, naja, wir bauen eine Sonderzuständigkeit für die Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Man lese in Paragraph 3 des Referentenentwurfs, da steht drin, die Bundesbeauftragte ist die für die Überwachung der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Und dann reibt man sich die Augen und sagt, Moment, das war doch eigentlich, sofern jedenfalls nicht der nicht öffentliche Sektor betroffen ist oder öffentliche Stellen der Länder betroffen sind, die beim Datenteilen ja auch eine Rolle spielen können, das waren doch eigentlich die Landesdatenschutzbeauftragten. Paragraph 40 BDSG sagt ja ausdrücklich, Aufsichtsbehörden der Länder sind diejenigen, die für die Durchsetzung der Grundverordnung gegenüber nicht öffentlichen Stellen zuständig sind. Der Paragraph 3 des Referentenentwurfs sagt jetzt was anderes. Der sagt nämlich, das machen wir mal einheitlich und begründet diese Sonderzuständigkeit in Anführungszeichen damit, dass es ja zunächst mal eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes gebe. Das wäre ja alles Recht der Wirtschaft mit dem Datenteilen. Also Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes, da ist der Bund gesetzgebungsbefugt. Und dann beruft man sich, Stichwort Sonderzuständigkeit der Bundesbeauftragten, auf Artikel 87 Absatz 3 des Grundgesetzes, den man bei der Gelegenheit durchaus lesen kann. Da geht es um die sogenannte bundeseigene Verwaltung, wobei man dann eigentlich schon Fehler gemacht hat, wenn man beim 87 anfängt. Eigentlich muss man erstmal den 83 Grundgesetz lesen und da steht drin, die Länder führen die Bundesgesetze aus. Das heißt, unser Föderalismus besteht darin, dass der Bund und die Länder Gesetze basteln und die Länderbehörden die ausführen im Rahmen der Exekutive. Es gibt aber Ausnahmen, die sogenannte bundeseigene Verwaltung, wo die Bundesgesetze durch Bundesbehörden ausgeführt werden. Und da steht im Absatz 3 drin, im Artikel 87, aus dem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, selbstständige Bundesoberbehörden und neue bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts durch Bundesgesetz errichtet werden. Und jetzt sagt dieser hübsche Referentenentwurf, naja, dann machen wir das doch im Rahmen des Data Acts und seiner Durchführung. Dann ist halt die Bundesbeauftragte zukünftig Sonderbehörde, die ausnahmsweise die Exekutive übernimmt. Also nicht die Landesdatenschutzbeauftragten haben ein Wörtchen mitzureden, das macht alles die Bundesbeauftragte, die sich dann in Kooperation mit der Bundesnetzagentur für die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung einsetzt. Und nach außen tritt dann die Bundesnetzagentur auf und sagt, was beim Datenteilen in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Ja, Nico, findest du das naheliegend oder hat dich das auch überrascht, als du das gelesen hast?
Naja, es ist erstaunlich, es ist auch, glaube ich, nicht wirklich richtig durchdacht. Es gibt jetzt ganz viele Aspekte. Insgesamt ist wird völlig übersehen in dem Gesetzentwurf auch an anderen Stellen, dass ja der Data Act auch so ein Mixed Bag ist. Das geht ja nicht nur ums Datenteilen. Da gibt es dann auch auf einmal eine Vorschrift zu missbräuchlichen Klauseln, also bei Verträgen übers Datenteilen. Da ist man auf einmal im Verbraucherrecht. Ja. Und dann gibt es dort ja auch ziemlich detaillierte Bestimmungen zu Verpflichtungen gegenüber staatlichen Behörden auch Daten herauszugeben in Notlagen und Ähnlichem. Wenn man das jetzt mal sozusagen gegen den Strich liest, dann klingt das so, als ob die Bundesdatenschutzbeauftragte dann auf einmal auch jetzt wiederum überwachen soll, dass staatliche Behörden nicht exzessiv Personendaten dort dann auch verlangen, aufgrund dieser Vorschriften nach dem Data Act, dann wäre sie wohl auch für die Landesbehörden auf einmal zuständig.
Ja, und spätestens da zuckt man natürlich und sagt, hoppla, das ist doch die Mischverwaltung, vor der das Bundesinnenministerium jahrzehntelang immer gewarnt hat und dafür gesorgt hat, dass die Datenschutzkonferenz Bund-Länder nicht auf die Beine kommt, weil das ja alles für verfassungswidrige Mischverwaltung wäre. Jetzt kriegen wir auf einmal Konstellationen, wo so eine Mischverwaltung im Rahmen von bundeseigener Verwaltung auf einmal vorstellbar erscheint.
Ja, also ich habe schon Verständnis für das Anliegen, also dass hier natürlich völlig am falschen Ende angepackt wird, weil warum soll sich das jetzt nur beim Data Act so stellen, das Anliegen doch stärker darauf hinzuwirken, dass koordiniert und ohne Divergenzen dort vorgegangen wird. Auch das Anliegen, da taucht das Wort Bürokratie, glaube ich, auch irgendwo auf, nicht? Dass also da doch möglichst wenig Sand im Getriebe der Vollzugsmaschinen ist. Und je mehr Behörden dabei sind, desto mehr Sand. Das ist einfach Das ist einfach so. Insofern gibt es schon ganz gute Argumente auch dafür, da sich das anzuschauen, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle doch vereinheitlicht in unserer Stellungnahme vom DAV, die noch nicht durch ist, aber die wir heute entworfen haben, haben wir erinnert an einen Vorschlag, den wir schon vor fast 2 Jahren gemacht haben, nämlich Vorbild Medienstaatsvertrag, doch die Datenschutzkonferenz, also jedenfalls die Länder, Stichwort Mischverwaltung, die Länder, Bundesländer, dass die Bundesländer sich verständigen, dass jedenfalls für bestimmte Themen und bestimmte Bereiche und meinetwegen auch den Data Act dann dort die Datenschutzkonferenz als Landesbehörde agiert. Damit wäre einheitliches Handeln nach diesem Vorbild gewährleistet. Übrigens ein Vorbild, das gern gerade an anderer Stelle auch wieder aufgegriffen wird. Es gibt auch das Barrierefreiheitsgesetz, was jetzt im Juni in Kraft tritt. Und beim Barrierefreiheitsgesetz ist der Vollzug auch Ländersache, aber die Länder sind dabei, einen Staatsvertrag abzuschließen, der also nach dem Vorbild des Medienrechts dafür sorgt, dass es dort Einheitlichkeit gibt, indem es Behörden gibt, die jetzt nicht in jedem Land einzeln, sondern Zentralbehörden gibt, die von den 16 Bundesländern getragen sind und dann als einheitliche Behörde jeweils, also wie es ist, wie so eine Organleihe ist das, als Landesbehörde gelten. Also was im Medienrecht und im jetzt bei diesem Barrierefreiheitsgesetz möglich ist, müsste definitiv auch im Datenschutz möglich sein und wäre vielleicht der Königsweg, um dieses lange und anstrengende Ringen zwischen, also Bund, diese Diskussionen, also wie man es alles vereinheitlichen und dem Bundesbeauftragten oder der Bundesbeauftragten als Zuständigkeit übertragen oder will man es alles so lassen, wie es ist mit den Zuständigkeiten für die Wirtschaft bei den Landesbehörden, um da mal vielleicht einen vernünftigen Mittelweg auch zu finden. Mhm.
Jedenfalls lesen sich Passagen dieses Referentenentwurfs wie eine Blaupause für das übergeordnete Thema Zentralisierung der Aufsicht, dass man dort nicht den vielleicht auch etwas steinigen, aber nachvollziehbaren Weg über staatsvertragliche Lösungen zwischen Bund und Ländern gehen will, sondern dass man schlicht und ergreifend zentralisieren will. Im Referentenentwurf steht, und das kann man wirklich eins zu eins nicht nur auf den Data Act, sondern auf die Datenschutzgrundverordnung insgesamt übertragen, da steht drin, mit der Übertragung der Zuständigkeit auf die BFDI werden zusätzliche Koordinierungs- und Abstimmungsprozesse vermieden, die Dauer der Beschwerdeverfahren erheblich verkürzt und einheitliche Entscheidungen sichergestellt. Insbesondere wird dadurch sichergestellt, dass eine in Beschwerdefragen abweichende Auslegung von datenschutzrechtlichen Anforderungen oder divergierende Vollzugspraxis aufgrund der Zuständigkeit von 18 unterschiedlichen Datenschutzaufsichtsbehörden der Bundes-Landesebene nicht zu einer zusätzlichen Belastung deutscher Unternehmen im anspruchsvollen Bereich der Datenschutz-Compliance führt. Copy-Paste, das könnte schon die Begründung sein, um die Zentralisierung der Datenschutzaufsicht im privaten Sektor insgesamt bei der BFDI zu rechtfertigen.
In unserer Folge zu den Parteiprogrammen im Wahlkampf haben wir ja schon darauf hingewiesen, dass die CDU das tatsächlich auch im Wahlprogramm hatte, die SPD nicht. Und da haben natürlich die Bundesländer auch ein gewaltiges Wort mitzureden, die das in der Vergangenheit immer jeden Vorstoß in diese Richtung im Keim erstickt haben, weil welches Bundesland lässt sich schon gerne eine Behörde nehmen oder Zuständigkeiten dieser Behörde nehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Es bleibt abzuwarten, ob wir in einem anstehenden Koalitionsvertrag etwas finden zur Verschiebung von Zuständigkeiten und gegebenenfalls, wie sich die Länder dort positionieren, ob sie Allianzen bilden gegen diese Linie der CDU.
Lieber Nico, das Stichwort Allianzen hast du schon genannt. Das passt auch auf unseren nächsten Punkt. Wunderbar. Ich habe zunächst mal merkwürdige Allianz genannt. Es ist vielleicht sogar eine unheilige Allianz. Jedenfalls eine aufsehenerregende Allianz. Wir gehen alle eine Etage höher, um die Reform oder Revision der Datenschutzgrundverordnung, die ja jedenfalls im Raum steht, diskutiert wird. Was kann man verbessern an der Grundverordnung? Kann die so stehen bleiben? Und da haben sich zwei zusammengetan, von denen man nicht unbedingt glaubte, dass sie sich jetzt in bestimmten Punkten verbrüdern würden. Und zwar der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Axel Voss, auf der einen und Max Schrems, unser Datenschutz-Promoter von der österreichischen Organisation Not of Your Business, NOYB, haben sich zusammengetan und sind auf einmal, überraschenderweise, jedenfalls in bestimmten Punkten durchaus einig, wie denn die Datenschutzgrundverordnung verbessert werden könnte, wie eine Revision aussehen könnte. Und zwar soll dort zukünftig differenziert werden, was die Pflichten der Datenschutzgrundverordnung angeht, nach der jeweiligen Unternehmensgröße. Eine Idee, die wir aus dem Digital Services Act kennen. Dort gibt es ja die Figur der Very Large Online Platforms, also der wirklich großen, zum Beispiel Social Media Anbieter. Und für die gelten strengere Regeln als für den Rest. Die kleineren und kleinen Unternehmen treffen also nach dem DSA wesentlich geringere Pflichten. Und diese Idee möchte man übertragen auf die Datenschutzgrundverordnung. Und Axel Voss hat jetzt ein sogenanntes Drei-Schichten-Modell präsentiert. Danach gibt es drei Kategorien. Es gibt den Bereich, wo eine Mini-Datenschutzgrundverordnung gilt. Es gilt der Bereich, wo die Datenschutzgrundverordnung ganz normal gilt. Und dann gibt es noch einen Bereich Datenschutzgrundverordnung Plus. Die kleinste, abgespeckte Datenschutzgrundverordnung soll für 90% aller Unternehmen für weniger Dokumentations- und Informationspflichten sorgen. Insbesondere soll dort keine Bestellpflicht eines Datenschutzbeauftragten mehr bestehen. Für 90% aller Unternehmen also eine frohe Botschaft, die dort vorbereitet wird. Die Datenschutzgrundverordnung soll normal weiter gelten für alle Unternehmen, die entweder mit großen Mengen personenbezogener Daten zu tun haben oder besonders sensible Daten, wir denken an Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung, verarbeiten. Und es soll sogar noch drauf gesattelt werden, DSGVO Plus, für diese FLOPs, die Very Large Online Platforms, und für Unternehmen, deren Geschäftsmodell gerade in der Datenverarbeitung, also Verarbeitung personenbezogener Daten, besteht, wie zum Beispiel in der Werbebranche. Dort soll die gesamte Datenschutzgrundverordnung mit allen Pflichten, Dokumentations- und Informationspflichten gelten, plus zum Beispiel noch die Pflicht, sich externen Datenschutzaudits zu unterwerfen. Und interessanterweise, Voss und Schrems sind sich insoweit einig. Schrems sagt, one size fits all, der Ansatz der Datenschutzgrundverordnung, dass für alle die gleichen Pflichten gelten, ob für den kleinen nicht gewerblichen Verein oder Meta. Schrems sagt, das war schon immer verrückt und das ist ein guter Vorschlag. Nico, sind jetzt sozusagen alle Hürden überwunden? Kann jetzt jeder mit jedem im Datenschutzbereich? Wie findest du denn den Vorschlag?
Ich habe erstmal das Bedürfnis, ein großes Loblied auf Axel Voss anzustimmen. Weil, Stefan, wenn du mal überlegst, eigentlich haben wir keinen anderen Digitalpolitiker von diesem Format mehr. Mir fällt spontan eine Überlegung, also weder auf Bundesebene noch gar in Europa auch nur einer ein, der vergleichbar kenntnisreich ist wie er. Und das hat er sich ja wirklich systematisch, das ist jetzt mindestens seine dritte Wahlperiode, auch angeeignet. Da spielt natürlich Kai Zinner auch eine ganz, ganz große Rolle, der Mensch ist, der sich im AI-Act am allerbesten auskennt. Ich kenne niemanden, der sich in allen Einzelheiten des AI-Acts so gut auskennt wie Kai Zinner. Das ist schon ein ganz, ganz starkes Gespann. Und Axel Voss zeichnet aus, was man jetzt auch nicht bei den Politikern ja so ganz selbstverständlich hat, der ist immer neugierig und lernwillig. Und das kann man verfolgen, wenn man ihn über die Zeit auch verfolgt hat. Er hat die DSGVO ursprünglich sehr, sehr unterstützt. Und ist eigentlich dann so kurz vor der Zielgeraden dann auf einmal sehr kritisch geworden, weil er auch einfach Dinge gesehen hat, die er jetzt auch wieder zum Thema macht, nämlich dieses One Size Fits All, das rigide Verbotsprinzip. Das sind Sachen, die er damals schon in Frage gestellt hat. Dann hat er sich in der letzten Wahlperiode also wirklich knietief in den AI-Act eingewühlt, dort auch wirklich auch in vielen Punkten den Finger auf Probleme gelegt und sicherlich auch erheblichen Einfluss darauf gehabt, dass manches am Ende nicht Gesetz geworden ist, was da in den Vorschlägen gewesen ist. Tja, und jetzt macht er etwas, was ich auch gut, richtig und endlich an der Zeit finde, nämlich da es ja so scheint, dass wir jetzt in dieser Wahlperiode des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission und der Amtsperiode der Europäischen Kommission keine großen Digitalgesetze zu erwarten haben. Das wäre ja auch verrückt nach dem ganzen ganzen Flut von Rechtsakten aus den letzten 5 Jahren, dass man das jetzt ins Zentrum der europäischen Digitalpolitik doch die Datenschutzgrundverordnung rücken sollte und es jetzt mal wirklich dann auch an der Zeit ist, wo wir jetzt die jetzt bald 10 Jahre haben, die ja bekannten Defizite, die es auch in der DSGVO geht, anzugehen. Dass diese Defizite sicherlich, je nachdem mit wem man spricht, sehr unterschiedlich gesehen werden, ist liegt in der Natur der Sache. Aber ich kenne niemanden, der sagen wird, also die DSGVO ist fehlerfrei, ja, und das funktioniert also alles, nicht? Und so ein bisschen hat die Kommission ja schon auch die Büchse der Pandora geöffnet, weil sie einen Vorschlag ja schon vorgelegt hat, wo es um die Zusammenarbeit der europäischen Behörden vor allen Dingen geht, wo da gewisse Erleichterungen gemacht worden sind. Und jetzt sagt, so verstehe ich, habe jetzt auch nur Presseinformationen dort, aber so verstehe ich Axel Voss, der dann sagt, also dann machen wir es doch gleich richtig und schauen mal, wo ist denn da auch Reformbedarf, dass dieses One-Size-Fits-All, da sagt ja auch ein Max Schrems, das habe ich noch nie verstanden, ich habe es auch nie verstanden, das haben auch viele kritisiert, das ist immer geleugnet worden, dass es ein One-Size-Fits-All ist, weil es irgendwo eine versteckte Vorschrift gibt, wo es so ganz kleine Erleichterungen gibt, aber auch wirklich nur für nicht nennenswerte Unternehmen, eine Vorschrift, die...
Ja, Artikel 30 zum Verarbeitungsverzeichnis, da gibt es eine Pseudo-Ausnahme für kleine Unternehmen, ja.
Eine Vorschrift, die schon wieder alle vergessen haben, weil sie in der Praxis natürlich überhaupt gar keine Rolle spielt, aber das wurde immer genommen und gesagt, hey, was habt ihr denn, das ist nicht one size fits all, da steht doch das drinnen. Also solche idiotischen Diskussionen, an die kann ich mich noch gut erinnern, ja. Das ist damals schon gesehen worden, man hat aber nicht die Konsequenzen draus gezogen, aus Verbohrtheit oder auch weil dann viele in Brüssel den Überblick verloren hatten. Deswegen ist es richtig, dass er das jetzt gemeinsam mit Max Schrems dort zum Thema macht, dass der Vorschlag, den sie gemacht haben, also doch da ganz viel Compliance-Pflichten auch herunterzufahren für Unternehmen, die jetzt halt nicht groß sind und für Vereine und wen das alles betrifft, ist vernünftig. Auch das Voss noch, natürlich habe ich Sympathie, weil das war ja schon 2012 mit Jochen Schneider dran gearbeitet, da also das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt in dieser starren Form in Frage zu stellen und wie er jetzt auch vorschlägt, durch ein Missbrauchsverbot. Das ist tatsächlich noch ins Jahre 2025 richtigerweise nötig ist, Datenminimierung zu kritisieren. Das ist auch eigentlich schon fast tragisch. Da haben ja auch alle gesagt irgendwie, ja, das steht jetzt zwar in der DSGVO mit der Datenminimierung, das ist aber gar nicht so gemeint. Haben ganz viele gesagt, nicht? Aber es steht halt da.
Ich auch,
und wir haben es jetzt mehrfach in den EuGH-Entscheidungen wieder gelesen, was dann wieder für Schlüsse da draus gezogen werden. Ja, also das Datensparsamkeit, wie es früher geheißen hat, dass das nun wirklich aus dem vorigen Jahrhundert ist, das wussten wir eigentlich auch schon vor 10 Jahren. Man hat es trotzdem wieder reingeschrieben, da hat man es Minimierung genannt und hat behauptet, das sei jetzt aber also gar nicht so gemeint. Ja, es begegnet uns dann doch wieder überall völlig richtig auch, dass das angegangen ist. Max Schrems soll dann gesagt haben, das sieht er natürlich anders. Also würde ich auch oder muss man auch verstehen, weil er ja doch da auch jetzt aus seiner Aktivistenrolle heraus spricht. Er weist auf Vollzugsprobleme hin. Ja, diese Vollzugsprobleme sind natürlich überall. Ja, also der Tiger ist jedenfalls hierzulande der hat nicht gerade Zähne bekommen, nicht? Das hat sich in den letzten Jahren nach meiner Beobachtung sind die größer geworden, diese Vollzugsprobleme, ja. Aber natürlich hängt das auch miteinander zusammen, nicht? Das ist auch immer der schöne Satz von Jochen Schneider, der mal gesagt hat, einen Tag damals war es noch das Bundesdatenschutzgesetz, heute die DSGVO, einen Tag lang alles durchsetzen, was da drin steht, dann wird man sehen, dass der Datenschutz gar nicht funktioniert. Nicht? Mit anderen Worten, je verrückter und strenger das Recht ist, desto weniger darf man sich wundern, dass das nicht alles vollzogen werden kann. Nicht? Insofern hängt das auch miteinander zusammen.
Nico, vielleicht drei Punkte kurz aufgegriffen. Den ersten hast du schon angesprochen. Also wir haben aufgemacht mit der Allianz zwischen Voss und Schrems und die hat natürlich Grenzen, das muss man dazu sagen, fairerweise. Sie sind sich einig bei One Size Fits All, dass das keine gute Idee war. Sie gehen aber eben an einigen Punkten wieder auseinander. Thema Datenminimierung, da bin ich mir nie ganz sicher, was Voss eigentlich meint. Meint er wirklich das Erforderlichkeitsprinzip? So steht es im Artikel 5 drin. Oder meint er Datensparsamkeit? Die gibt's nicht mehr in der Datenschutzgrundverordnung. Das muss man klären im weiteren Prozess. Grundsätzlich würde ich sagen, ist ja immer schön, wenn Verbesserungsvorschläge gemacht werden zur Datenschutzgrundverordnung. Hier muss man aber sehen, dass diese Idee nach Unternehmensgröße zu differenzieren eigentlich in der Grundverordnung überhaupt nicht angelegt ist und ich glaube auch nicht sinnvoll ist. Die Grundverordnung hat den risikobasierten Ansatz und da mit dem dicken Daumen zu sagen, naja, große Unternehmen verarbeiten viele personenbezogene Daten und kleine wenige, das trifft es nicht. Und hier so einen asymmetrischen Ansatz zu wählen und zu sagen, nach Unternehmensgröße gibt es mehr oder weniger Pflichten, würde mir nicht einleuchten. Nämlich die Unternehmensgröße korreliert nicht mit dem Risiko der Datenverarbeitung. Die Risiken ergeben sich aus dem Umfang der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden. Wenn das sehr viele sind, gibt es natürlich höhere Risiken. Es ergibt sich aber insbesondere das Risiko aus den Arten von Daten. Also wenn Artikel 9 Daten verarbeitet werden, ist das natürlich eine andere Kiste. Und da ist es vollkommen wurscht, ob in dem Unternehmen 20 Mitarbeiter sitzen oder 20.000. Wenn es um besonders kritische, sensible Daten geht, ist das eben ein Risikothema. Und schließlich, das Risiko hängt natürlich auch immer davon ab, ob technisch-organisatorische Maßnahmen zur Risikominimierung effektiv getroffen werden. Und wenn die getroffen wurden, dann kann man nicht mehr von einem großen Risiko ausgehen und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob es ein großes oder kleines Unternehmen ist. Also Parallelität jetzt vom DSA mit der Orientierung an Unternehmensgröße auf die Datenschutzgrundverordnung überzuschwenken, ist, würde ich sagen, mit dem risikobasierten Ansatz der Datenschutzgrundverordnung nicht ohne weiteres kompatibel. Mhm.
Da werden Sie sicherlich kluge Regelungen finden, die auch dem gerecht werden, dass man jetzt natürlich Fälle gibt, wo auch kleinere Unternehmen riskante Datenverarbeitungsprozesse machen. Da gibt es ja zum Beispiel die Differenzierung auch bei der Datenschutzfolgeabschätzung, an die man da anknüpfen könnte. Im Artikel 35 nebenbei gesagt, auch Mann, oh Mann, was haben wir uns in der Beratung viel mit Datenschutzfolgeabschätzung befasst, 2018 folgende, das ist jetzt aber nur nebenbei. Und wie wenig spielen Datenschutzfolgeabschätzungen eigentlich jetzt in der Praxis eine Rolle? Also, dass mal jemand danach fragt, ja, mir ist kein, auch in unserer ganzen aufsichtsbehördlichen Praxis, Beratung, ist mir kein einziger Fall bekannt, und ich habe ja wirklich schon, wir haben ja schon viele Fälle in der Kanzlei auch, wo die Aufsichtsbehörde Fragen stellt und anklopft. Ein Fall, wo die mal nach einer Datenschutzfolgeabschätzung gefragt haben, fällt mir jetzt gerade so spontan nicht ein. Das kann an meiner Vergesslichkeit liegen. Aber also viel kann das jedenfalls nicht sein. Naja, wir werden sehen, wie sich diese Allianz oder ob sich diese Allianz zwischen Max Schrems und Axel Voss, die, also jetzt habe ich vorhin Axel Voss so gelobt. Natürlich muss man auch Max Schrems loben, der hat ja nun wirklich auch vieles erreicht und bewegt und ist auch ein Experte in den Dingen. Also insofern, das sind schon zwei, die was von der Sache verstehen. Wir werden sehen, wie sich diese Allianz dort entwickelt. Und unsere Allianz setzt sich dann fort in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr und sie bleibt uns gewogen. Bis dann.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.